Was macht ein Physiker, einen Videoadapter für einen Gameboy zu erzeugen? Scheinbar Tetris, wurde mir gesagt. In diesem Talk wird zeigt Sebastian, wie er ein Modul für die Cartridge erzeugt und über das USB das Video zeigt. Sebastian, zeig es uns.
Vielen Dank für die. Vielen Dank, dass ich hier auf der Bühne sein darf. Lass mich kurz erzählen, was ihr hier seht. Ich habe ein paar Live-Demos mitgebracht. Worüber wir heute reden, ist der Titel Reconstructing Game Footage from a Game Boy's Memory Bus. Der kürzere Titel ist The GB Interceptor. Das ist ein Projekt, das ich gemacht habe, ein Open-Source-Projekt, wo ich darüber rede. Das macht genau das, was es sagt. Was man hier auf der Kamera sieht, ist ein stark modifizierter Game Boy. Aber das, was wir jetzt machen, würde auch mit dem Game Boy aus meiner Kindheit funktionieren. Aber in meiner Kindheit, da durfte ich immer nur eine Stunde spielen. Und jetzt geht das auch nur noch eine Stunde, also fühlt sich genau an wie meine Kindheit. Warum ich das mit euch zeige? Hier dieses wurde modifiziert mit einem modernen Display, dann kann man das alles ein bisschen besser sehen. Aber es hat trotzdem das originale Mainboard drin. Das Gerät, über das wir heute reden, sieht wie folgt aus. Aber es hat ein 3D-gedrucktes Gehäuse. Und die Idee ist jetzt, dass jeder, der von seinem Gameboy aus streamen will, kann sich so einen Adapter dazwischen schalten und ohne den Gameboy tatsächlich zu modifizieren, den Gameboy aus der Kindheit muss man so nicht verändern. Und ich habe jetzt hier mal Tetris eingesteckt. Oh, es scheint gerade nicht zu funktionieren. Ah, ich habe es ausgesteckt. Ah, wir verbinden nochmal neu. Es funktioniert immer noch nicht. Normalerweise funktioniert es, sonst wäre ich nicht hier. Während das versucht, erzähle ich einmal, warum ich das mache. Ah, jetzt geht's.
Okay, so...
Wenn ihr ein bisschen was wisst über wie Retro-Gaming funktioniert hat, dann wisst ihr, man kann Emulatoren benutzen, man kann GB-Operator benutzen. Das ist ein Emulator, der eine Cartridge lesen kann. Es hat die gleichen Buchstaben benutzt wie ich, aber es gibt kein Trademark dazu. Und es gibt moderne Gameboy-Clones. Ein paar Leute haben vielleicht davon gehört. Und es gibt HDMI-Modifikationen. Und ich habe jetzt den GB Interceptor dazu gepaart. Und er wollte ein Tetris-Tournament machen, aber ich wollte, dass die Leute auf dem Gameboy spielen können, damit die Leute mit ihrem Muscle Memory weiterspielen können. Ich habe tatsächlich noch nichts gestreamt, bis auf diesen Talk jetzt, weil für mich ist es einfach nur Interesse und ich wollte wissen, wie es eigentlich geht. Und es war ziemlich viel Spaß. Ich erkläre mal gerade, wie das nicht geht. Die Frage ist, kann ich das machen? Vielleicht kann ich das ja auch mit der PlayStation machen. Der wichtige Punkt ist, der Gameboy hat kein Caching und kein Prefetch. Das alles wird direkt aus der Game-Cartridge gelesen. Und es kann so schnell von dieser ROM-Cartridge lesen, genauso wie vom RAM. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Cartridges erst in den RAM geladen werden sollen. Das heißt, die meiste Zeit wird der Code direkt von der Karte ausgeführt, ohne in den RAM geladen zu werden.
The Game Boy will simply execute most of the code directly from the ROM.
Der komplette Memory Bus ist ein geteilter Bus mit der Karte und dem internen Speicher. Nicht ganz, es gibt eine Teilung. Für die meisten internen Teile können wir nicht sehen, welche Daten übertragen werden, aber wir können über die Adressen angucken. Und auch die Adressen sind schon sehr hilfreich. Meistens können wir auf den Bus gucken und sehen genau, was die CPU eigentlich gerade macht und welche Instruktionen gerade ausgeführt werden. In diesem Talk zeige ich ein Overview, was der GB Interceptor für Hardware hat. Und dann gucken wir uns drei Details an, wie wir den Memory angucken, wie wir die Grafik-Unit emulieren und dann etwas Moderneres. Wie man MJPEG-Encoding auf einem Microcontroller macht. Wir fangen an mit der Cartridge. Tatsächlich hatte ich die Animation noch auf meiner Festplatte von einem YouTube-Video. Also, wenn wir uns die 32 Pins der Karte angucken, dann haben wir Voltage Supply. Die sind uns eigentlich relativ egal. Der GPS Interceptor läuft von USB-Power. Wir benutzen das nur, um zu sehen, ob der Gameboy an oder aus ist. Der wichtigere Part sind diese vier Pins. Der Clock-Pin, der hat ein Latch, eine Taktflanke jedes Mal, wenn was wir vom Memory lesen oder schreiben. Das ist ein Megabit-Bus, das heißt, jedes Mal, wenn wir was lesen oder schreiben, kommt da eine Taktflanke. Chip Select hilft der Karte und sagt dann der Karte, das, was jetzt hier gerade passiert, ist gar nicht dein Business. Und dann haben wir 16 Pins, die die Adresse sind. Das sind 16-Bit-Adressen, bis zu 64 Kilobyte. Und wir haben 8 Pins für Daten. 1 Million Zeit pro Sekunde gibt es eine Taktflanke auf dem Clock-Signal und in der Sekunde, wo das passiert, gibt es die Adresse, die vom Gameboy gesetzt wird. Und je nachdem, ob es geschrieben oder gelesen wird, muss die Cartridge dann auf den Datenpins was ausgeben oder was einlesen. Um dann mal anzugucken, wie wir Dinge verbinden, gibt es diesen PCB. Und wie ich schon gesagt habe, das ist Open Source. Und das Design ist einfach Open Source. Es ist vielleicht interessant, es ist offen genug, so dass man jeder, der einen haben will, kann auf AliExpress kaufen. Ich bin damit nicht affiliated, aber kann man halt einfach kaufen. Der PCB hat hier links diese Kante, sieht genau aus wie die Pins von der Kante, das Ende geht in den Gameboy und hier diese Punkte, wo wir was drauf löten können, sind, wo man die Cartridge drauf setzen kann. Da kann man noch so einen Aftermarket-Part kaufen, wo man dann die Karte tatsächlich drauf einstecken kann. Die beiden sind direkt elektrisch verbunden. Wenn ich den Interceptor nicht einstecke oder mit einem Schraubendreher das abziehen würde, würde das trotzdem immer noch funktionieren. Nichts interferiert mit dem Spiel tatsächlich. Um ehrlich zu sein, der Name GB Interceptor ist ein bisschen falsch. Der bessere Name wäre vermutlich GB Eavesdropper, weil wir nur mitlesen. Das einzig Interessante ist, ich habe ein paar Bus-Empfänger dazugefügt. Das heißt, ich kann das Signal hier auf diesem Datenbus einfach mitlesen. Für die, die nicht wissen, was RP2040 ist, das ist ein Mikrocontroller von Raspberry Pi. Es ist kein Raspberry Pi. Ein Raspberry Pi ist normalerweise ein kleiner Ein-Bulletin-Computer. Und es gibt aber auch den Raspberry Pi Pico, was ein Mikrocontroller ist. Und der API 2040 ist der Mikrocontroller vom Raspberry Pi Pico. Und alle, die das halt kennen, das, fast das komplette Design ist that much of an electric effective. Engineer. Yeah, so this is mostly Raspberry Pi Pico,
just a clone from their minimal hardware example. Das ist also nur ein Klon des Raspberry Pi Pico aus den Dokumenten der Raspberry Pi Foundation und hinzugefügt habe ich nur die Bustreiber und ich habe den RP2040 deswegen ausgewählt. Man sieht das in dem Diagramm hier. Und zwar die PIO-Anschlüsse, die zwischen den CPU-Kernen und den GPIO-Pins sind. Und deswegen könnte er eben die Pins auch direkt lesen. Aber weil es eben nur ein Megahertz-Bus ist, genau, müsste die CPU eben 1 Million Mal pro Sekunde den Bus beobachten und das wäre etwas zu langsam, aber die PIOs können das eben selber machen. Die haben ihre eigenen State Machines und die sind direkt an GPIO-Pins und für den GB-Interceptor nutzen wir nur eine der State Machines und wir nutzen da nur 4 Instruktionen und die Geräte sind relativ dumm, verstehen nicht viel und wir müssen da auch nur 4 verschiedene Instruktionen eben verstehen und die State Machine schaut sich eben die Clock-Leitung von dem Cartridge-Bus an und liest eben diese 32 Pinne aus, wenn der Clock-Event stattfindet und kann dann eben den Inhalt der Leitungen der CPU übergeben, sodass die CPU eben Zeit hat, in ihrem eigenen Zeitschema die Bus-Events zu verarbeiten. Ein einziger Nachteil ist eben, dass die Queue eben das Ganze begrenzt vom Umfang her. Und ja, das ist im Grunde der gesamte GB Interceptor. Der Rest ist eben Software. Da gibt es 3 hauptsächliche Aufgaben, die ausgeführt werden müssen. Der erste Kern von dem RP2040 muss eben diese Bus-Events bearbeiten und muss eben anhand dessen das Videoram des Gameboys rekonstruieren. Es gibt einen Teil des Speichers im Game Boy, der eben festlegt, was auf dem Bildschirm des Game Boys angezeigt wird. Diesen Speicher selber können wir eben selber gar nicht sehen auf dem Bus. Wir können eben nur sehen die Befehle auf dem Bus, die eben auf diesen Speicher zugreifen. Und ja, und der zweite Kern in unserem Fall, der emuliert dann eben die Grafikeinheit, die Picture Processing Unit im Game Boy. Und um eben dieses Bild, das im VRAM des Game Boys wäre, auszurechnen. Und außerdem müssen wir noch MJPEG-Encoding durchführen und wir müssen eben noch das Ganze als USB-Video-Class darstellen. Genau, und dieser USB-Anschluss, der kann dann eben sehr einfach ohne den Bedarf extra Treibern in sehr viele Geräte eingesteckt werden, weil es sich eben nur verhält wie eine USB-Videokamera. So, ich zeige das jetzt auch mal eben. Ich habe eine Gameboy-Kamera genommen und wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir die aufstecken auf den GB Interceptor und den Game Boy. Die Kamera zeigt zwar den Saal, aber es ist Privacy eingebaut, weil die Auflösung sehr gering ist. Genau, wir können jetzt den Aufbau in jedes Windows-Linux-System oder auch in ein Android einstecken. Es taucht dann eben auf als USB-Kamera. Und ja, jetzt kann der Saal den Vortragenden als Gameboy-Bild sehen und es gibt entsprechend Applaus im Saal.
It's maybe a little bit too late after the pandemic when everyone was doing video conferences, but if we have another video conference,
genau, sehr gut geeignet für zukünftige Videokonferenzen. Es funktioniert sehr gut mit sämtlicher Videodarstellungssoftware, aber viele Apps, die auf dem Betriebssystem vorhanden sind, können es nicht unbedingt darstellen, weil die sich eben auf die interne Kamera des Gerätes verlassen und nicht gerne externe Webcams anbinden. Aber das ist das einzige Problem an dieser Stelle. So, weiterhin das Thema, das VRAM wiederherstellen anhand der Bus-Events. Und jetzt beginnen wir mit etwas Hintergrund, mit etwas Theorie. Hier ist der Speicheraufbau und alles wird auf 16-Bit-Adressen abgebildet. Die kleinere Hälfte des Adressraums ist auf das ROM abgebildet. Einige Games haben externen Speicher in ihrer Cartridge, der auch eingeblendet wird in den, und es gibt den das VideoRAM, auf das wir nicht direkt zugreifen können, weil es intern ist, aber wir sehen eben die Adressen und die Zugriffe. Und genauso gilt es für das RAM. Und es gibt noch etwas, das sich Object Attribute Memory nennt. Ein ganz kleiner Speicherbereich, der beschreibt, an welcher Stelle die Sprites auf dem Bildschirm sind. Also auch das müssen wir auch wiederherstellen, um das Bild darzustellen auf dem Bildschirm. Aber wenn ich in diesem Vortrag VRAM sage, dann meine ich immer VRAM und OAM. Außerdem gibt es noch I.O., auch das ist ein interner Pfad, der auch für den GB-Interceptor nicht sichtbar ist, zum Beispiel wenn ich einen Knopf drücke auf dem Game Boy. Die werden auch in ein entsprechendes Register gemappt, genauso eben Link-Cable und so weiter. Was wir nun also machen müssen, wir müssen den Bus eben beobachten, auf die Weise schauen, was die CPU eben macht. Und auf diese Weise eben schauen, dass wir eine lokale Kopie dieses Speicherbereichs auf dem RP2040 anlegen, sodass, wenn der Game Boy eine Anweisung erhält, diesen Speicherbereich zu beschreiben, dann machen wir genau das Gleiche und stellen das eben nach und kopieren das genauso in unsere Kopie von dem VideoRAM. Wir haben eine 16-Bit-Speicheradresse. Hier sehen wir die Opcodes von der Gameboy-CPU. Und wir sehen auch etwas Binärcode und Assembler. Hier stellen wir das dar. Wir sehen, was der Game Boy Interceptor sieht, wenn wir Legend of Zelda starten. Und was wir jetzt also machen müssen, ist, wir müssen die ersten paar Datenbits uns anschauen, den Opcode nachschauen, in dem Fall No Operation, dann den nächsten. Das ist eine Dump-Operation. Diese Instruktion benötigt 3 Bytes, die CPU gesagt werden müssen. Aber die CPU braucht 4 Taktzyklen, um es eben auszuführen. Und deswegen sehen wir eben 2 Bytes, die zur Instruktion an sich gehören. Und dann sehen wir ein weiteres 4. Byte, weil die CPU eben einen weiteren Taktzyklus braucht, um den Jump auszuführen, aber der Memory Bus ist eben immer noch aktiv. Also sehr einfache Spiele reagieren darauf nicht. Und das ist einfach nur irrelevante Daten auf dem Bus, die passieren, wenn die CPU busy ist. Es ist nicht in jedem Fall Junk. Es gibt auch Fälle, wo der Stackpointer adressiert wird, aber diese Details wollen wir uns hier nicht anschauen. Das kann meistens ignoriert werden. Wir müssen also immer verstehen, welche Bereiche von dem, das wir beobachten, sind Opcodes, welche Bereiche sind Operatoren und welche Bereiche können wir ignorieren. Wir müssen an dieser Stelle aber nicht den Program Counter mitzählen, sondern der Game Boy macht das alles selber und deswegen kann uns nichts passieren, wir können da nichts falsch machen. Aber alle Formen von Sprüngen passieren auf dem Game Boy und wir sehen eben die Ergebnisse von solchen Sprüngen. Schwieriger sind konditionale Sprünge. Hier noch ein Beispiel dafür. Hier sehen wir einen, wenn das Zero Flag nicht gesetzt ist, ist es ein konditionaler Sprung. Und wir sehen, es benötigt 2 Bytes. Wir sehen Opcode, wir müssen 5 Bytes weiterspringen. Und das Problem ist, es kann eben 2 oder 3 Taktzyklen brauchen, abhängig davon, ob der Jump jetzt stattgefunden hat oder nicht. Und deswegen müssen wir uns trotzdem die Adressen anschauen, damit wir eben herausfinden, wurde die Adresse um 1 inkrementiert, dann wurde der Jump eben nicht gemacht. Oder hat er eben funktioniert, er wurde gemacht. Und das erkennen wir an dem oberen gesetzten Bit und dann wissen wir eben, das ist Garbage an der Stelle, das wir ignorieren können.
Ich hoffe dann, dass an diesem Punkt die Idee klar ist, was wir machen wollen. Ich zeige euch, ich würde euch gerne ein paar spezielle Fälle zeigen, aber dann würde ich euch nur einen Haufen Assembly zeigen, das möchte ich nicht. Deswegen zeige ich euch nur ein bisschen auf the tricky bits, auf den schwierigen Teilen. Die Daten von dem IO-Register sind nicht
Also wir nehmen an, der Zähler, der zählt immer hoch und der Spieler drückt auf Start und auf die Weise wird dann ein Random Level generiert und das Problem ist, das können wir nicht sehen. Meistens macht das nichts, weil wir das dann eben selber noch beobachten können. Okay, die Demo auf der Bühne funktioniert gerade nicht. Das ist ein bisschen peinlich. So, die Demo scheint zu funktionieren. Es geht weiter. Ich zeige jetzt, was gemeint ist mit den Zufallszahlen. Die meisten von euch werden Tetris kennen. Wenn ihr es nicht kennt, ihr solltet es ausprobieren, es ist super. So, jetzt starten wir das Spiel mal. Das ist ein gutes Beispiel für zufällige Daten, die da generiert werden. Das ist der sogenannte Garbage Stack, also diese zufällig erzeugten Reihen müssen entfernt werden. Und wir sehen jetzt hier, das Layout in dem Fall passt, stimmt überein und die da kommt eine Nachricht rein unter Applaus des Publikums. Und wir sehen eben hier, die Zufallszahlen werden benutzt, um zu entscheiden, ob da eben ein Gap sein soll. Aber der Design von diesen Blocks ist ein Offset, der aus der zufälligen Zahl generiert wird. Die kennen wir aber eben nicht. Und wir sehen dann eben, wenn wir das Gameboy-Display und meine Kopie anschauen, stellen wir fest, die Blocks sehen einfach anders aus. Ansonsten, ja, und weil wir eben diese Random Numbers eben nicht sehen können, weil es intern im Gameboy erzeugt wird. Tetris liefert in dem Fall auch das Worst-Case-Beispiel für genau das, wenn man das Link-Cable benutzt. Das wird auch über die IO-Registers gesteuert und wenn man ein Two-Player-Match macht mit 2 Gameboys, Das heißt, wenn man bei so einem Two-Player-Match den Mario sieht, dann weiß man eben, man ist der Controlling-Player und der Second-Player ist dann eben Luigi, dann ist man eben auf dem zweiten Gameboy. Und wenn wir jetzt beide Gameboys beobachten mit unserem Setup, dann sehen wir auf dem Controlling-Gameboy den Garbage-Stack. Da sehen wir das gleiche Layout, nur das Design ist eben anders von den Blöckchen, aber das ist nicht so schlimm. Wenn man aber der zweite Spieler ist, dann sieht man eben, der erste Gameboy generiert eben den Garbage Stack. Dann werden die Gameboys ein bisschen faul an der Stelle. Und der erste Gameboy überträgt einfach alles nur über das Link-Cable. Und das Problem ist, das sehen wir eben überhaupt nicht. Das heißt, unser Interceptor kann nichts sehen und deswegen sieht man dann eben nur Nullen auf dem Bildschirm in unserem Fall. Das ist ein Beispiel dafür, wo es eben nicht funktioniert. Aber das ist eine seltene Ausnahme. Bei sehr vielen Spielen funktioniert es recht gut. Gleiches gilt für das Gamepad-Input, das können wir auch nicht sehen, der Interceptor weiß das nicht, aber in den allermeisten Fällen macht das nichts, weil die Games einfach das Joypad-Register auslesen und dann eben direkt einen Conditional Jump machen, abhängig davon, ob der Button gedrückt wurde oder nicht. Das heißt, wir wissen zwar nicht, ob der Button gedrückt wurde, aber wir sehen eben das Ergebnis im Code und folgen dann einfach dem Code. Das heißt, auch da macht es nichts. In einigen Fällen wird ein Bit benutzt, um die Richtung von Sprites auf dem Bildschirm zu beeinflussen. Und auch das sind Fälle, wo wir es nicht sehen. Aber das können wir beheben mit game-spezifischen Fixes. Andere trickreiche Dinge sind die Detektion von Interrupts. Das ist schwierig. Code, der direkt aus dem RAM ausgeführt wird, ist nicht ganz so schlimm, weil wir bereits eine Kopie von dem RAM haben. Und deswegen haben wir es normalerweise auch schon gesehen. Besonders schwierig sind DMA-Transfers. Es gibt nur einen einzigen DMA-Mechanismus beim Gameboy. Und wenn das eben passiert, dann wird der Memory Bus gesplittet und wir sehen die Adressen gar nicht mehr, weil wir nur den Transfer dann sehen und eben nicht mehr sehen, was die CPU damit macht. Aber in den meisten Fällen machen die Games in solchen Fällen meistens nichts besonders Relevantes und von daher, ich wollte euch noch da einen Bug zeigen, den ich gefunden hatte, aber der findet sich nur im Abstract, fragt mich nachher dazu. Und es gibt sehr viele kleine Edge Cases. So, zum nächsten Bereich, also wir haben jetzt eine Kopie des Videorams und jetzt gehen wir zum nächsten Thema der Grafikemulation.
Und dafür muss ich erst einmal ganz kurz erklären, wie die Grafik überhaupt funktioniert. Wenn ihr noch viel darüber lernen wollt, da gibt es einen guten Talk von Michael Steil vom 33. Chaos Communication Congress. Das schlage ich euch vor, wenn ihr da mehr drüber lernen wollt. Denn der Gameboy benutzt keine Framebuffer, wie ein modernes Gerät das tun würde. Er setzt also alles da aus diesen Teils zusammen. Das ist alles, was im Videoraum ist. Und wie man sieht von den Bildern, da haben wir einen Emulator aufgenommen. Das ganze Ding auf dem Bildschirm kommt genau aus diesen Tiles. Das heißt, die Tilemap ist irgendwie eine Map von Adressen von diesen Dingern. Diese Tilemap ist größer als der Bildschirm, das heißt, wir können wirklich scrollen. Und hinten gibt es dann noch ein paar weitere Features. Da gibt es irgendwie ein Fenster, wo man irgendwie so einen Status-Screen hat. Und die Sprites, beziehungsweise die Objects, die gibt es dann auch noch. Die sind dann oben drauf. Das sind irgendwie genau. Ist alles zusammengesetzt aus diesen Teils. Und eins, was ihr wissen müsst, das ist irgendwie das Schwierige, dass der Gameboy rendert, liest wie ein alter CRT, das heißt Linie bei Linie, von links nach rechts wird alles gerendert. Und links, das ist der Bildschirm, und dann will er irgendwie alles malen. Und der grüne Teil hier, so dass intern und der Gameboy hätte gar nicht Linie bei Linie gemacht werden müssen, aber das war wohl damals einfach überall so. Und der grüne Teil ist wichtig für die Spiele. Während das Spiel irgendwas malt, während das Ding malt, kann der VRAM nicht zugegriffen werden. Das ist eine Vereinfachung, da gibt es ein paar mehr Details mit irgendwelchem Timing und so weiter. Der wichtige Teil für die Spiele ist, die müssen warten, auf die grünen Teile warten, um irgendwas zu malen. Das nennt man horizontalen Blank, und es gibt da unten einen vertikalen Blank. Da gibt es ganze Linien, da wird nichts interrupted. Und die meisten Spiele können den ganzen Bildschirm tauschen in dem V-Blank, und dann kann man den ganzen Bildschirm nochmal rüber malen. Aber das ist langweilig und das ist irgendwie beschränkt. Das heißt, viele Spiele werden während diesem horizontalen Blank Dinge durchtauschen. Wir müssen wissen, was der VRAM-State ist für jede Linie, die irgendwie gemalt wird. Wenn die VRAM-State für die nächste Linie gemalt wird, wir wollen ja nicht die Linie da oben nochmal rendern. Also müssen wir über Timings nachdenken. Und es gibt drei Level, was irgendwie passieren kann. Das erste ist, das Spiel denkt, während dem vertikalen Blank werden Dinge durchgetauscht. Das, was man jetzt heute machen würde. Wir ändern was, während nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, und dann wird was gedrawn, und das Timing ist dann eine Millisekunde. Das ist einfach, und Tetris funktioniert, und das ist dann okay. Level 2 ist dann, das Spiel ändert was während dem H-Blink. Das können so einzelne Tiles sein, aber für zum Beispiel die Demo-Szene, wo Dinge so hin und her wackeln. Da alignen Dinge nicht. Und jetzt funktioniert der Gameboy gerade nicht. Man sollte das nicht machen. besser. Das Beispiel für die, die Gameboy-Spiele wissen, dass das ein... Dieses Spiel ist bekannt dafür, für seine Demo, für sein Gewobbel. Das Spiel ändert das Scroll-Register während jedem Blank, wird also das Register geändert. Das benötigt dann 40 bis 86 Mikrosekunden. Das hängt dann davon ab, was auf dem Bildschirm ist. Ist nicht nett, dass es auf der Bühne funktioniert. Normalerweise funktioniert das. Ah, jetzt geht gar nichts mehr.
And it's garbled on the Game Boy as well. Just see that I'm bending everything here.
Oh, ich verbiege gerade irgendwie alles. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein.
Okay, let's try it again. Although I'm not sure why the camera is gone.
Ich versuch's gerade mal, aber warum ist die Kamera jetzt weg?
What you should see. Sorry about that. Oh, come on, I tried it so many times.
Ach, ich hab's so oft ausprobiert.
Did the camera go to sleep? No. Okay. Okay, no idea. Let's simply.
Keine Ahnung. Ich erkläre jetzt einfach, was da passiert.
Oh, that's great. Now everything's off. Okay, well. For those who are wondering how this presentation
works. Für die, die wissen wollen, wie diese Präsentation funktioniert.
Now it reloaded.
Na, jetzt ist neu geladen.
But at that point it should trigger to reconnect to the camera. Okay. Well, too bad, because the next example would be the really exciting one.
Das nächste Beispiel wäre das interessante.
But,
naja.
Okay.
Denn das nächste Level ist Prehistoric Man, ein Spiel namens Prehistoric Man.
So maybe I can hold it up to the camera, but then you don't see what the interceptor makes out of it. I'm not sure if you
don't. Ich halte mal in Richtung die Kamera. Was dieses Spiel macht, ist, es ändert nicht nur alles während dem H-Blank, sondern es macht auch Änderungen während auf dem Bildschirm geschrieben wird, während eigentlich der VRAM nicht verändert werden kann. Da ist Text auf dem Bild, das geändert wird, während das Text drauf, der geändert wird, während das.
Okay, so. Let's do this again.
Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich die Zeit wieder kriege. Jetzt zeige ich es hier nochmal. Jetzt glaubt ihr mal, dass es. Ich hoffe, man glaubt mir, dass das mehr an der Präsentation liegt. Hier wird Dinge werden geändert, während Dinge gezahlt werden. Was sie ändern, ist die Farbpalette. Es wird also die Farbpalette geändert, während. Das heißt, die Farbpalette wird jeden zweiten CPU-Zügel überschrieben. Das ist etwas, was ich nicht auf dem GB-Interceptor machen kann.
Das Problem ist, dass die Präzision von der Grafikemulation ist nicht da. Ich musste ein paar Abkürzungen nehmen, um das auf dem Mikrocontroller machen zu können. Es ist nicht so das Problem, das zu synchronisieren. Ansonsten ist Timing nicht so das große Problem. Wenn man mehr über Prehistoric Man über Spiel lernen möchte, sollte man zu diesem Blogartikel gehen. Weil das Spiel wirklich interessant ist in Bezug auf die Grafiken. Jetzt gucken wir genau auf die Mechanismen, die auch das Spiel nutzen, wo es gerade ist. Das Spiel hat zwei Interrupt-Mechanismen, die es benutzt. Das eine ist Interrupt to V-Bank und das andere ist für diesen, da kann man eine bestimmte Linie setzen, wo der Reg ist, der Interrupt passieren sollte. Wenn Spiele wirklich präzise sein müssen, dann können sie das benutzen, aber es ist schwieriger. Wenn das gelesen wird, dann ist da ein Conditional Jump dahinter. Und das muss der Entwickler vorher programmieren. Und dieser Fall funktioniert nicht immer. Und deswegen braucht es dann game-spezifische Lösungen. Und der Interceptor kommt mit einer großen Bibliothek von Hashes.
Implementing my hashing function and then emulating 1600 games on my PC to set up that database recognition.
Und ich habe viele Spiele simuliert, um diese Hash-Data-Bug zu machen, um diese game-spezifischen Fixes zu implementieren.
That's pretty much all of the old school stuff, because now we have to handle.
Das ist so ziemlich das alte Zeug. Jetzt müssen wir in die moderne Welt gehen. Indem wir ein USB-Video-Device erzeugen. Als ich das erzeugt habe, hatte ich nicht gedacht, dass es möglich ist. Weil man das auf dem Operationssystem machen müsste, weil man Windows-Nutzern erklären müsste, wir haben Python installiert. Stattdessen habe ich bemerkt, dass es diese Bibliothek TinyUSB gibt und sie unterstützt Videoklassen und Videoclass-Devices. Das Problem ist jetzt nur, kann ich nur die Onboard-Controller benutzen und der unterstützt nur USB 1.1. Dann das 1 Megabyte pro Sekunde. Und wenn man die Berechnungen macht, der Game Boy hat einen 60 FPS und der hat eine große Resolution von 160 x 144 und zwei Bits pro jeden Pixel. Und daher kann man das Ganze einfach in diesen Stream reintun. Aber wenn man in die Spezifikation von der Videoclass guckt, dann sieht man einen Haufen Kompressionsalgorithmen. Die können wir nicht benutzen, weil der Mikrocontroller schon ausgelastet ist. Und dann gucken wir diese. Nehmen wir diesen anderen, die haben keine 2-Bit per Pixel, aber 12-Bit per Pixel. Und dann haben wir 8-Bit für die graue Stufen und 4-Bit für die Farben. Und wenn man die Berechnung macht, konnte der erste GP-Intercept nur eine 29 FPS machen. Das Problem ist, dass der Game Boy dann die 60 Frames per Second macht. Und den benutzt das für einige von den Effekte. Das hier ist Bubble Bobble, das Spiel. Schön, dass einige von euch das kennen. Ich benutze das als Beispiel, weil es ganz viele Durchsichtigkeitseffekte benutzt. Wir müssen dann jetzt die Story lesen. Ist wahrscheinlich ganz toll. Ihr findet den gleichen Effekt in The Legend of Zelda und in vielen anderen Spielen. Der Gamer muss Durchsichtigkeit malen. Und ihr seht, diese Blasen sind irgendwie durchsichtig. Wenn man auf die Aufnahme guckt, dann seht ihr, dass er das macht, indem man die an- und ausschaltet. Auf dem tatsächlichen Bildschirm sieht es aus, als durchsichtig ist. Auf modernen Bildschirmen sieht man das, wenn es nicht für die Kamera gewesen wäre. Aber es sieht aus wie Durchsichtigkeit. Aber wenn man das mit den 29 Frames tut, dann sieht es so aus. Und das ist jetzt natürlich. Es wäre in Ordnung, wenn es 30 Frames per Second wären. Dann könnte es zwei Frames mischen und dann würde es funktionieren, aber mit 29 würde es nicht gehen und es würde seltsam aussuchen, es würde einmal pro Sekunde flackern. Also die Retro-Enthusiasten wollten deshalb 60 Frames per Second haben. Deswegen habe ich geguckt, was MJPEG hier gebraucht hätte. Lass mich eine kurze Einführung geben, was MJPEG ist. Man braucht fünf Schritte, um etwas in einen MJPEG zu konfigurieren. Der erste Schritt ist, man muss die Farbe konvertieren, aber das brauchen wir nicht, weil wir ein Graustufenbild haben. Dann muss man Bild in 8x8 Blocks zerteilen. Das kann ein bisschen nervig sein, weil die in verschiedenen Sequenzen sind, weil er 4 Pixel in einen Byte packt. Und dann muss man diese diskrete Cosinus-Transform-Sache machen. Für Physiker und Mathematiker das ist ähnlich zu der Fourier-Transformation. Für jeden anderen, der es nicht angesehen hat. Man macht jedes 8x8 Teil
Wenn wir die anschalten, dann sieht man kann die irgendwie zusammen kombinieren und die schwarzen Felder sind negative Zahlen und ich kann das Bild wieder herstellen, indem ich bestimmte verschiedene von diesen Basiselementen anschalte. Das Problem damit ist, da muss man das irgendwie diese Koeffizienten berechnen. Das ist irgendwie sehr langsam. Das würde viel länger dauern, als was wir noch auf dem AP2040 über haben. Und nur so als Info, das ist noch nicht Kompression haben. Hier, das verliert noch keine Information. Aber jetzt quantifizieren wir diese Koeffizienten. Das heißt, wir lassen dann jetzt Fehler zu und dann kriegen wir so ein paar Artifacts. Und das ist also der verlustreiche Teil. Wenn man hier nur die diskrete Cosinus-Transformation macht, dann ist es auch nicht so schwierig. Und dann muss man das encoden. Das kann man, da gibt es zwei Varianten. Man kann entweder Huffman-Coding nehmen, was man hier machen kann. Die Idee ist, dass man eine geringe Menge an Bits hat und kleinere Strings benutzen, Nummern, die Öffner sind. Und das heißt, man muss viel Bit-Operationen machen und viel Bit-Shifting, um diese Blöcke sind vorherzustellen. Der PC, bei einem PC ist das egal, aber bei einem Mikrocontroller ist das ein Problem. Und jetzt habe ich aufgegeben und mir gedacht, das geht einfach nicht. Und ich dachte mir, ja, das geht einfach nicht. Auf GitHub hat jetzt also jemand was vorgeschlagen. Latsuchi, wenn ich das richtig ausspreche, hat vorgeschlagen, man könnte das Bild einfach mit 8-mal so groß machen und dann hätte man 5 Bit pro Pixel. Wenn wir das mit 8-mal vergrößern, dann haben wir ein Bild in der Größe 1280x1125 und das ist eigentlich vielversprechend. Was müssen wir da jetzt machen? Wir müssen RGB nach CA, das ist trivial. Wir müssen das in 8x8 Blöcke trivial. Naja, jeder 8x8 Block ist jetzt genau einer der Pixel, den wir gerade gerendert haben. Dann müssen wir die diskrete Cosinus-Transformation berechnen. Das ist auch trivial, weil wenn wir mal zurückgucken, hier auf unsere Koeffizienten, ein homogener Block ist einfach nur der oben ganz links. Das ist der DC-Component und die anderen heißen AC-Component. Und hier müssen wir einfach nur noch die Brightness, also die Helligkeit des Feldes verändern. Wir müssen also jetzt überhaupt nichts mehr berechnen, wir müssen nur das oberste Teil irgendwie haben. Die Quantization machen wir jetzt, Quantisierung machen wir jetzt noch, das ist jetzt auch trivial und verlustlos, weil wir jetzt einfach 7 Teile von Grau haben und das Encoding haben wir jetzt leider heute keine Zeit für, aber er hatte recht. Sein Beispiel hatte eine andere Anzahl von Bits, aber mit genau 5 Bits pro kann man das jetzt encodieren. Das hat mir nur diesen 2 Linien von Code, müssen die noch ausgeführt werden. Sorry, ich weiß, Code so lesen ist irgendwie nervig. Nur diese 2 Zeilen müssen jetzt ausgeführt werden. Wenn ihr wirklich so schnell seid, dann sollten wir vermutlich irgendwie tauschen. Das Ding mit JPEGs ist, die Pixel sind Delta-encoded, das heißt einfach nur Unterschieds-encoded. Wir haben 32 Bit, die zeigen einen Pixel an, das heißt, dann shifte ich die nach links, dann muss ich die Differenz abziehen und dann werden die einfach auf den programmierbare I.O. geschrieben. Und der Rest wird von den programmierbaren I.O.s gemacht. Auch wenn ich jetzt keine Zeit mehr habe, will ich nicht durch die ganzen Details gehen. Hier nur die grobe Idee. Die CPU nimmt sich 16 Pixel und teilt die auf die PIOs. Und die CPU muss das Ergebnis überhaupt nicht angucken und wird von einem verkarteten DMA benutzt. Und das Ende dieser Berechnung führt dann den nächsten DMA aus. Das heißt, wir können das dann nochmal auf 2 State Machines jeweils aufteilen und die werden dann einfach direkt in den RAM geschrieben und werden direkt an den Nutzer weitergegeben. Es sind 1 bis 2 Zeilen, die benutzt werden, um das um die finale DMA auszulösen. Aber ansonsten muss die CPU nur diese beiden Zeilen hier ausführen und nur ein paar Pixel in den PIO reinschieben. Und so können wir mit 60 FPS, aber jetzt gucken wir nochmal in die Spezifizierung, aber jetzt brauchen wir dringend einen Farbkanal. Leider gibt es dann zwei Modi. Es gibt den einen Modus, der 30 FPS hat, der funktioniert überall. Der hat diesen Farbkanal. Und es gibt einen Button, dann hat man den Farbkanal auf grün. Und es gibt 70 FPS für, wenn man Host-Software auf dem Host-Rechner hat, dann kann das das Dekodieren der APEX machen, ohne die Farbkanäle. Und so kann ich euch jetzt zeigen. Again, the amazing story. Und die gleiche Geschichte schon wieder. Jetzt sieht man die 30 FPS Version mit Frame ineinander vermischen. Und das ist jetzt dann MJPEG imported. Und jetzt kommen wir zu der Conclusion Slide und ein bisschen weitere Informationen. Kompatibilität. Das Ganze ist kompatibel. Ich besitze leider nicht alles, aber ich habe so ein paar Gameboys, aber Leute haben das jetzt ausprobiert. Es scheint auf allem zu funktionieren. Auf jedem Nintendo-Device, das auch originale Gameboy-Device ausführen kann. Aber nur originale Grayscale-Spiele funktionieren, also Graustufenspiele funktionieren, keine Game Boy Color. Und es funktioniert nicht auf dem Analog Pocket. Dieses Ding erkennt die Unterbrechungen anders und das funktioniert dann leider nicht. Und ein Aftermarket-Ding, der Game Boy Color. Ich besitze keinen und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Mit den Spielen. Ich habe 181 Spiele. 8 Hybrid Games. Die meisten Spiele funktionieren. 8 gibt es Spiele, gibt es mit kleinen Glitches, so wie Tetris zum Beispiel. Und es gibt 4 klassische Spiele. Und eine spezielle Karte. Und ich bin mir nicht sicher, was da passiert. Und bei den 4 klassischen Games, die glitchen leider einfach, sodass es nicht benutzbar ist. Für die Host-Software unter Linux, Windows und macOS geht es einfach, und du selbst ausprobiert. Auf Android gibt es das Problem, dass ein paar Apps, die externe Kameras benutzen, das funktioniert nicht so richtig gut, weil die Apps, die das unterstützen, mit den externen Kameras noch nicht so gut sind. Und wie ich gesagt habe, wenn ihr mehr wissen wollt, wie der Gameboy funktioniert, dann guckt euch den Gameboy-Tag von Michael Stell an. Den gibt es hier auf Video CCC von dem 33. C3. Wenn man die technischen Details zu, dann guckt auf gbdev.io. Und das ist, da gibt es super viele Infos von den Leuten, auf denen meine Arbeit basiert ist. Und mehr Dinge über mich. Ich habe einen Blog und ich habe einen Blog-Eintrag über den GB Interceptor. Und der Blog-Eintrag ist vor dem MJPEG-Kram. Und ich habe auch einen GitHub und ein Mastodon. Und jetzt noch, weil ich keine Zeit mehr habe, trefft mich heute Abend um 10 beim House of Tea, oben bei Saal 1. Wenn ihr über irgendwas quatschen wollt, hier die Details. Wenn ihr auch nur einfach den Gameboy anfassen wollt, da bin ich dann. Sorry, dass ich ein bisschen lang war. Was ein toller Tag, Talk. Gibt es Fragen?
Ja, eine Frage vom Single Angel. Das Internet war sehr beeindruckt über deinen Talk. Die Frage ist, kannst du klarstellen, ob der 60 FPS-Support bedeutet, dass das Ergebnis auf der Hausmaschine lossless ist? Antwort ist ja, bis auf die Fehler eben, die der Interceptor an sich eben macht. Also bei Tetris zum Beispiel die falschen Teile. Aber ich habe es nicht erwähnt, aber ich benutze eben die DC-Quantification, das heißt, es ist eben lossless. Es kann da Ausnahmen geben, wenn der Screen vom Spiel ausgeschaltet wird, dann könnte es eben sein, dass man auf dem GB-Interceptor etwas sieht, was man eben auf dem Game Boy selber nicht sieht. Aber das sind Ausnahmefälle, aber normalerweise sollte es eben lossless sein. Nächste Frage, Mikrofon 1.
Have you tried kind of backwards guessing the values that they cannot observe? For example,
hast du versucht, die Werte, die du nicht beobachten kannst, zu second guessen, zu erraten? Antwort: Viele der game-spezifischen Glitches funktionieren genau so, aber bestimmte Dinge kann ich eben nicht tun. Also ich kann die ganzen Branches beobachten, aber die Ressourcen sind eben limitiert. Also beim RP2040 ist der Speicher eben limitiert, sodass eben ich mir nur bestimmte Adressen anschaue. Und wenn der Gamepad-Input unbekannt ist und das Sprite umgedreht werden muss, dann habe ich eben in meiner Game-Database drinstehen, wenn das Game an einem bestimmten Adresse ankommt, dann muss eben dieses Bit einfach gesetzt werden, damit es auf dem Bildschirm richtig aussieht. Aber das geht eben nicht automatisch, weil das Device einfach die Ressourcen nicht hat. Vielleicht muss ich mal eine neue Version entwickeln mit einer schnelleren CPU drin. Mikrofon 3. Danke für die großartige Präsentation. Frage zu der Präsentation an sich. Welche Magie hast du benutzt, um die großartigen Slides zu erzeugen? Die Slides wurden mit dem Texteditor erzeugt und es ist eigentlich eine HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript und ich habe euch einfach nur hier einen Webbrowser gezeigt und auch das tut es eben auf den meisten Betriebssystemen. Danke. Mikrofon Nummer 2. Hast du Cheat-Module wie Game Genie oder Game Shock ausprobiert? Antwort ja, es sah etwas verrückt aus, wenn man das versucht. Ich zeige das hier mal. Die erste Frage ist, wie herum man das Modul eben stecken muss. Der Game Boy Interceptor, der muss eben als erstes in den Game Boy gesteckt werden, damit er eben alles sieht. Dann wird dann eben falsch herum der Game Boy Genie aufgesteckt und ich versuche das mal zusammenzustecken. Es ist nicht empfohlen, das so zu machen, aber ja, es funktioniert, um die Frage zu beantworten. Ich entferne es wieder, ich habe etwas Angst um meinen Gameboy. Frage 1. Danke, toller Vortrag. Was ist mit Audio? Antwort ja, die Frage war zu erwarten. In der ersten Version habe ich mich um Audio erstmal nicht gekümmert und habe dann erstmal gesagt, ja, man könnte ja einfach den Audio-Jack benutzen und Audio da rausholen. Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht ist es gar nicht so einfach, wenn das Audio nicht perfekt sein soll, dann kann man es vielleicht auch eben über den Game Boy Interceptor machen und dann eben in Lookup-Tables reinschauen und vielleicht gehen einige Dinge, aber ich brauche eben sehr viele Ressourcen schon für die MJPEG-Kodierung. Es ist auf meiner To-Do-Liste, es mir anzuschauen, aber ich glaube nicht, dass ich noch viel an Rechenleistungen rausquetschen kann aus meinem Setup. Das heißt, im Moment ist einfach nur der Oldschool-Audio-Jack, den man nutzen muss. Microphone One noch mit einer Frage. Wie sieht es mit der Videolatenz aus? Antwort: Auf der alten Version mit NV12. Die Zahlen weiß ich im Moment nicht. Die Latenz war relativ gering, aber es war nicht gering genug für richtige Retro-Gaming-Enthusiasten. Ich schaffe es zu spielen, während ich auf meinen Bildschirm schaue, aber richtige Enthusiasten wären damit wahrscheinlich nicht glücklich. Mikrofon Nummer 4. Hat man diese Art von Video-Streaming auch mit anderen Videoformaten versucht? Gibt es da andere Projekte? Antwort, bin mir nicht sicher. Ich habe den Hinweis von jemandem auf GitHub bekommen. Ich weiß aber nicht von anderen, die es gemacht haben. Es ist aber eben auch sehr Gameboy-spezifisch, was ich hier gemacht habe. Und das wird dann eben auch so erstmal nur auf dem Gameboy funktionieren. Und der Host muss dann eben auch damit umgehen können, dass wir eben hier ein hochskaliertes Image benutzen. In anderen Fällen kann es aber eben sein, dass die Host-Software Probleme bekommt, weil wir eben keinen kleinen Bildschirm wie bei einem Gameboy hochskaliert haben, sondern eben, dass einfach zu viele Pixel sind, um dann auf der Host-Seite verarbeitet zu werden. Ich weiß nicht von anderen Problemen, ich weiß nicht, ob jemand das schon gemacht hat. Und ja. Ich denke, ja, vielen Dank an Sebastian für den großartigen Vortrag, für diesen